Ja, hallo lieber Geier, hallo liebe Zuschauer. Ja, ich habe die Freude, dich mal wieder zu interviewen. Ist ja bei uns schon Routine. Und ich habe ein paar Fragen, mal sehen, was sonst noch so kommt. Erstmal danke, dass ich hier im Val de Grand Rey bei dir sein und darf und dich interviewen darf.
Hi, Tebaseto. Ja, ich freue mich sehr, dass du hier bist und dass du mit mir ein Gespräch führst. Und es wird zwar Interview genannt, aber ist auch so ein komisches Wort, finde ich. Wir begegnen uns einfach hier mit unserem Interesse an Liebe, Wahrheit, Freiheit, Sein. Und ja, schön.
Danke. Ja, meine erste Frage, ich weiß, dass du es nicht so mit dem Begriff Erleuchtung oder Erwachen hast, aber die meisten Menschen, die spirituell unterwegs sind, werden schon sagen, darum geht es mir eigentlich. Von daher meine erste Frage, was veranlasst die Menschen, nach etwas zu suchen, was einerseits nicht so richtig greifbar ist, und andererseits, was man auch selber gar nicht so richtig verstehen kann, wie Erleuchtung.
Sehnsucht. Sehnsucht ist das, die einen da antreibt, in meiner Sicht. Ne? Es gibt höchstwahrscheinlich irgendwann so eine Erkenntnis, dass irgendwas fehlt. Und Erleuchtung scheint es dann zu sein, was da fehlt. Und es gibt so eine Vorstellung, das habe ich jetzt mit vielen Menschen schon erforscht, und es gibt diese Vorstellung, wenn die Erleuchtung da ist, dann bin ich frei von Leiden, frei von Belastendem. Und das ist aber wirklich eine Vorstellung. Und ich habe das ja auch schon öfters in Gesprächen gesagt, dass ich ja auch auf der Suche war nach Erleuchtung und habe dann zum Glück vom Isaac damals diese wunderbare Frage gekriegt, was ist denn Erleuchtung? Und ich musste dann ja auch zugeben, dass ich das gar nicht weiß, dass das auch nur eine Vorstellung ist. Und seine super Frage dazu war, wie willst du es dann finden, wenn du gar nicht weißt, dass es, was es ist? So konnte ich also dann schauen für mich, was erhoffe ich mir von der Erleuchtung? Was ist das, was ich mir da wünsche? Wieso möchte ich Erleuchtung? Und dann war für mich klar, dass was ich möchte von der Erleuchtung ist Frieden. Frieden, egal was gerade sich zeigt oder auftaucht. So, das war mein Wunsch. Meine Sehnsucht. Und so habe ich mich dann also sozusagen auf die Suche nach Frieden gemacht. Und dann konnte ich auch wieder zum Isaac gehen und sagen, so, jetzt weiß ich, was ich von der Erleuchtung will. Oder was ich wirklich will, das ist Frieden. Und dann war einfach so eine kurze Erkenntnis da. Weil Isaac sagte, ja, das ist ja easy, das ist ja überall hier. Und da war wie so ein, als wenn sich irgendwas geöffnet hat, das gesehen hat, ja, das stimmt, das ist hier und es gibt nichts zu tun. Nichts. Wirklich gar nichts. So, und diese Erkenntnis, die nährt mich bis zu diesem Zeitpunkt hier. Und was ich sehe bei Menschen, die entweder glauben, sie werden erleuchtet, oder durch sie werden Leute erleuchtet, dass da sowas Ähnliches passiert wie Missbrauch. da wird eine Abhängigkeit erschaffen. Und ja, und Frieden hat nicht diese Kapazität, Abhängigkeiten zu erschaffen. So, wenn ich hier jetzt an diesen Moment oder an diese Erfahrung denke, da könnte ich direkt dem Isaac die Füße küssen. Ne? So, so dankbar bin ich, dass ich das sehen durfte und es nichts dafür zu tun gab. Ne? Es gab keine Übung zu machen, gar nichts. Und da freue ich mich drüber und das, ich freue mich auch, dass Menschen zu mir kommen und mit mir sitzen wollen oder sein wollen, um immer wieder das zu erkennen, dass es nichts zu tun gibt und sie ausruhen können in Frieden.
Ich weiß aus deiner Geschichte, dass du aber später dann noch Traumatherapie gemacht hast, also gelernt hast und selber auch durchlaufen hast. Mhm. War da dann doch was, was den Frieden gestört hat, was durch die Traumatherapie bearbeitet oder beseitigt werden sollte oder konnte?
Nee, den Frieden hat nichts gestört, aber es ist mir aufgefallen, dass ich über diese Erkenntnis, die ich gerade mitgeteilt habe, dadurch auch in ganz wunderbare Bewusstseinszustände kommen durfte. Und man könnte sagen, ich habe Glückseligkeit erleben dürfen in vielen Momenten und habe dann gemerkt, dass es besonders im Beziehungsleben Herausforderungen gab, dass auf einmal dieses Nervensystem so unpassend reagiert hat, dass sozusagen die Frau, zu der ich gerade noch gesagt habe, ich liebe dich, mit einer Bemerkung oder einer Geste oder einem Ton in der Stimme etwas bewirkt hat, dass dieses Nervensystem in eine Erstarrung gefallen ist. Und dieser Platz von Glückseligkeit sowas war, wie als hätte ich es noch nie erlebt und wüsste überhaupt nicht, wovon gesprochen wird. Auch Frieden. So, wenn aber die Aufmerksamkeit wieder zurückgekommen ist zu dem, was ich weiß, ich bin jetzt hier, und dann hat sich wieder gezeigt, ah ja, das ist Frieden. Ne? Ich konnte also merken, dass das Nervensystem irgendwie so reagiert, und damals wusste ich noch nicht so viel vom Nervensystem und dass das ist. Und habe mich auf die Suche gemacht und habe weiter erforscht. Weil ich natürlich dann gemerkt habe, dass das einen Stress erzeugt hat im Nervensystem oder im Erleben. Und mich hat interessiert, was geht da vor. Und dann bin ich irgendwann auf die Idee gekommen, dass das vielleicht Trauma sein könnte. Ich habe vorher Literatur dann über Hirnforschung und sowas gelesen und habe dann gemerkt, dass das sehr deckungsgleich ist eigentlich mit dem, was im Satsang erfahren wird. Das hat es also nicht abdecken können. Und dann war es so, dass der Isaac auf einmal in irgendeinem Retreat eine Traumatherapeutin dabei gehabt hat. Und wir im Gespräch waren und er sagte, probierst du doch einfach mal aus. Und dann habe ich gesagt, okay, mach ich mal, probiere ich aus. Und das hatte eine starke Wirkung auf mein Erleben, auf mich. Und dann habe ich gedacht, wow, das ist toll, was ich jetzt sehen konnte in diesen zwei Sitzungen, die ich dann da genommen habe. das interessiert mich, da will ich mehr. So, dann habe ich mich direkt angemeldet und habe die Ausbildung gemacht und damit kombiniert war sozusagen, dass ich selber auch eine Traumatherapie dann gemacht habe, also Stunden genommen habe. Und das Erkennen oder die Erleuchtung von mir aus, wenn man es so nennen möchte, ist ein Vorgang, der nicht unbedingt im tiefsten Nervensystem stattfindet, sondern eher im bewussten Sein. Und diese Überlebensstrategien, die laufen im sogenannten Unterbewussten. Und je mehr Bewusstheit da hinkommt, desto weniger Grip haben die. So, und in diesen Fortbildungen konnte ich dann quasi lernen, wie ich mit Menschen präsent bin, die ein traumatisiertes Nervensystem erleben. Und merkte dann auch, dass ganz viele Menschen, die die Erleuchtung suchen, aufgrund von ihren leidvollen Traumatisierungen das suchen. Und das war also wunderbar, dass ich dieses Werkzeug in die Hand bekommen habe, um dann diesem traumatisierten Nervensystem irgendwie eine Information zu geben, dass sie sicher sind jetzt. Und dann ist eine ganz andere Erkenntnismöglichkeit da.
Würdest du sagen, wie du jetzt auf Menschen reagierst im Satsang, ist sehr dadurch geprägt, dass du auch Traumatherapie gemacht und gelernt hast?
Es kommt darauf an. Also ich würde nicht sagen, dass es dadurch geprägt ist, aber ich kann sehr schnell erkennen, wenn Überlebensstrategien stattfinden, die nicht notwendig sind. Ne? Und weil die meisten Menschen, die zu mir kommen, die kennen mich als einen zugewandten, freundlichen Menschen. Aber ich selber, oder sage ich mal, dieses Nervensystem hat ja auch Traumatisierung erlebt. Und dann kann manchmal irgendwie ein Blick kommen, der an sowas erinnert. Und es ist dann nicht so, dass ich in dem Satsang Traumatherapie mache mit den Menschen, aber ich kann ein paar Ansätze davon mit reinnehmen, die dem Nervensystem, was mir dann, oder der Mensch, der ja ein Nervensystem hat, der mir dann da gegenüber sitzt, dass der ein bisschen mehr entspannen kann. Und ich habe das also früher auch beim Isaac auch sehen dürfen, dass die Menschen den Isaac sozusagen als einen erleuchteten Meister irgendwie angesehen haben oder einen erleuchteten Lehrer oder einen Lehrer oder jemand in einer höheren Position. Und dann in Kindheitserfahrungen gegangen sind und dem Isaac zwar zugehört haben, aber es ging gar nichts mehr rein, weil das schon in der Erstarrung war. Und dann konnte das überhaupt nicht mehr umgesetzt werden, was da an Weisheit vom Isaac gesprochen wurde. Und ich kann also sagen, diese Werkzeuge, die ich gelernt habe in der Traumatherapie, und das hört auch nicht auf, da lernt man weiter und weiter und weiter, da kann ich anwenden, damit Menschen entspannen können und sich einlassen können auf Satsang, also auf Zusammensein in Wahrheit und dann nicht die ganze Zeit im Trigger sind. So würde ich es mal sagen.
Hast du schon erlebt, dass jemand zu dir gekommen ist und gesagt hat, hör mal Geier, ich möchte jetzt erstmal nur Traumatherapie machen und du das dann auch gemacht hast, oder?
Im Satsang jetzt, oder?
Ja.
Das gab es auch, dann habe ich das zumindest so in dem Rahmen erstmal so ein bisschen abgedeckt. Sag dann aber auch so, wenn du da gerne weitergucken kannst, machen wir das in Einzelterminen. Und weil es kommen ja viele Menschen zum Satsang, nicht unbedingt um Traumaarbeit zu machen, sondern um vielleicht in eine tiefe Meditation zu gehen oder in tiefe Erkenntnis über die Wahrheit des Seins. Und das möchte ich natürlich auch respektieren, weil sonst würde ich vielleicht die ganze Veranstaltung anders nennen. So im Satsang heißt der Sat, ist die Wahrheit, Sang ist die Verbindung oder das Zusammensein. Und die Wahrheit ist immer, ich bin hier. Das ist immer wahr. Und was ich bin, das ist die interessante Frage. Und das zu erforschen ist das Interessante am Satsang. Und was ich nicht bin, und das unterscheiden zu können. Und das ist natürlich eine andere Arbeit oder Herangehensweise, als wenn man traumatherapeutisch arbeitet. Aber am Ende, will ich mal sagen, wenn eine Traumatherapie zum Ende kommt oder abgeschlossen ist, geht es letztlich ums Gleiche, nämlich dass der Mensch merkt, ich bin jetzt sicher im Hier und Jetzt. Ich bin hier sicher. Und das ist das, was quasi bei einer Traumatisierung nicht gegeben ist, Sicherheit. Und dann müssen Überlebensstrategien einsetzen. Und früh haben die schon angefangen, meistens schon vorgeburtlich. Und die können wir natürlich mit unserem Brain, hier mit unserem bewussten Gehirn, nicht lösen.
Du hast gesagt, es stimmt immer, ich bin hier. Mhm. Stimmt das auch dann, wenn keiner mehr erlebt wird, der da sein könnte?
Es ist nicht so, dass hier ständig ein Satz abläuft, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier. Aber wenn ich hinterfrage, entweder ich hinterfrage oder du hinterfragst, bist du jetzt hier, ist die Antwort ja. Die ist immer ja.
Ja, aber es gibt Non-Dualitätssprecher, die sagen eben gerade, es ist keiner mehr da, gar keiner. Also auch keiner mehr, der da sein könnte. Also.
Ja, das stimmt. Das, was ich bin, ist auch keiner. Und da gibt's viel Verwirrung, was gesprochen wird, auch bei vielen Non-Dualitäts-Talkern oder Lehrern. Und da wird dann häufig ausgewichen, ne? Weil wer merkt denn die Erfahrung hier gerade? Ich, ne? So, wer bin ich? Ist die Frage. Dann wird keiner entdeckt. Da ist keiner. Aber trotzdem ist die Erfahrung, dass ich bin. So, das, was ich bin, ist keiner. Das ist kein Objekt oder kein Organismus oder das, was ich bin, ist etwas, das unbeschreiblich ist. Aber jemand ist beschreibbar.
Also eigentlich ist nur Dasein und keiner, der da ist. Und wenn da keiner ist, der da ist, hat es doch eigentlich auch gar keinen Sinn mehr, von Dasein zu sprechen. Weil wenn keiner da ist, nimmt es auch keiner wahr.
Was hat hier überhaupt Sinn? Also so gesehen, ne? Wir haben ja vorhin drüber gesprochen, was ist denn das, was einen antreibt, was jemanden Erleuchtung so attraktiv macht. Ne? So, da gibt's Sehnsucht, da gibt's Trauma, da gibt's Traumainformationen. Und bei vielen Non-Dualitätssprechern erlebe ich, dass sie das komplett übergangen haben. Die können quasi in Menschen, der ein traumatisiertes Nervensystem hat, überhaupt nicht begegnen. Das ist nicht möglich. Weil ein traumatisiertes Nervensystem, das kann nicht Verweilen im Hier und Jetzt, im Sein. Es verweilt zwar die ganze Zeit im Hier und Jetzt, du kommst ja nicht raus aus dem Hier und Jetzt. Aber das hilft einem traumatisierten Nervensystem überhaupt nicht, wenn gesagt wird, dich gibt's gar nicht. So, das ist so ähnlich wie wenn einer verhungern ist und du sagst, ja, das ist nur eine Einbildung. Ja. Es gibt ja gar keinen, der verhungert.
Okay, du hast eben auch das Wort Wahrheit genutzt. Was verstehst du unter Wahrheit? Also in der Spiritualität wird ja meistens unter Wahrheit mehr verstanden als nur das Gegenteil von Unwahrheit.
Ja, was ich unter Wahrheit verstehe, und ich weiß natürlich nicht, ob es die Wahrheit ist, aber was ich unter Wahrheit verstehe, ist, wie soll ich mal sagen, ich bin ja irgendwie irgendwann in Satsang gegangen. Ne? Das hieß Satsang. Ne? Diesen Begriff, den gibt es ja nicht in der deutschen Sprache, ist Sanskrit. So, Sat, die Wahrheit, San, das Zusammensein. Und im Sanskrit ist die Wahrheit so definiert, die Wahrheit ist das, was jetzt hier ist und sich nicht ändert. Während die Wahrheit im westlichen Denken, die Wahrheit ist eher das, genau das Gegenteil eigentlich, das, was man messen, wiegen kann. Und wenn hier jetzt etwas erforscht wird, mit dem Background oder mit dem Hintergrund etwas zu finden, was hier ist und sich nicht ändert, dann ist es, ich bin jetzt hier. Das ist immer wahr. Wenn du das mental betrachtest und mental auseinanderklabüsterst, dann kommt die Aussage, die du gerade gemacht hast, ja, dann macht das ja überhaupt keinen Sinn. Aber es ist immer die Erfahrung, immer hier zu sein, jetzt. Was immer das ist, was ich dann auch bin, das kann man ja dann über die Selbsterforschung erkunden und mehr Klarheit gewinnen darüber. So, ich würde dann sagen, so was immer hier ist, ist etwas, das könnte man Bewusstsein nennen. Und auch hier weiß keiner von uns, was Bewusstsein wirklich ist. Man kann es also nennen, wie man will. Aber da es die Kapazität hat, hier und jetzt bewusst zu sein über Farben, Formen, Geräusche und so weiter und so fort, könnte man es Bewusstsein nennen. So. Und nicht zu, das ist nicht zu verwechseln mit dem, was die Wissenschaft Bewusstsein nennt, weil die Wissenschaft misst und wiegt und so weiter. Und meditiert nicht.
Ja, aber die Wissenschaft ist auch zu der Erkenntnis gekommen, dass es quasi keine Trennung gibt. Also dass Sachen sich alleine dadurch, dass sie beobachtet werden, schon verändern. Also es ist immer ein Gesamtbild. Wenn ein Beobachter da ist, verhält sich irgendwas anders, als wenn kein Beobachter da ist. Atomare Teilchen zum Beispiel.
Mhm. Mhm. Aber das ist natürlich, diese Erkenntnis ist nicht in der gesamten Wissenschaft angekommen. So. Und es gibt, wie soll ich mal sagen, wie sagt man denn dazu, bestimmte Bereiche, also wenn man von mir aus die Quantenwissenschaften
Quantenphysik.
Oder Quantenphysik, dann haben die ja andere Erkenntnisse als die Physik oder andere als die Elektrotechnik oder andere Wissenschaften, Medizin und so weiter und so fort. Und diese Erkenntnis aus den Neurowissenschaften zum Beispiel, dass hier überhaupt keiner da ist, der handelt, hat viele Neurowissenschaftler in so eine Verzweiflung getrieben, dass sie sich das Leben genommen haben. Weil auf einmal es so schien, also war ein kompletter Kontrollverlust da. Aber wenn du genau hinschaust, hattest du noch nie Kontrolle über irgendwas. Das ist nur so ein Gefühl. Und deswegen haben wir so eine Angst und Panik, wenn uns irgendwie die Kontrolle verloren geht. Aber wir hatten noch nie eine. Wie sind wir jetzt auf die Wissenschaft gekommen, weiß ich auch nicht mehr.
Habe ich reingebracht, dass die, oder ich habe dazu gesagt, dass die auch, oder Teile oder Einzelne davon zu der Erkenntnis kommen, dass keine Trennung gibt, weil ja. Allein der Beobachter schon den Prozess, was passiert, beeinflusst.
Ja, genau. Genau, und jetzt ist das wirklich ein gewisser Teil der Wissenschaft, der diese Beobachtung gemacht hat und das auch irgendwie in Kontakt bringt, spricht. Aber diese Teile der Wissenschaft, die werden auch sehr diffamiert, ne? Also die diese Aussagen machen. Das brauche also wahrscheinlich auch nochmal, wenn überhaupt, Jahre, bis das vielleicht Konsens ist. Wer weiß, wie lange das dauert. Ja, es war ja auch ähnlich, als irgendwann entdeckt wurde, dass nicht sich alles um die Erde dreht. Das wurde ja entdeckt, aber bis das mal irgendwie Konsens war, das hat Jahrhunderte gedauert.
Ist das die Tendenz des, sag jetzt mal, des Egos zu verteidigen, was es weiß und meint zu wissen und zu verstehen?
Oh, ja, das sind wahrscheinlich viele Vorgänge, die da geschehen. Kontrollverlust ist natürlich etwas, was keiner gerne hat. Machtverlust. Und wenn wir uns dem hingeben, wovon ich vorhin gesprochen habe, also diesem starken Interesse an Verwirklichung oder Wahrheit oder Selbsterkenntnis, dann kommen wir auch in Kontakt mit Gefühlen oder Energien, die schmerzlich sind. Und das wollen ganz viele Menschen überhaupt nicht. Ne? Das wird irgendwie lieber kompensiert. Was auch okay ist, ist nicht falsch, oder, aber schmerzhaft. Und das ist, was ich zum Beispiel ganz häufig erlebe, ist Schmerz und Präsenz. Und dann ist der Schmerz integriert, der muss nicht abgespalten werden. Ich weiß, hier und jetzt, aus tiefstem, innersten, dass kein Mensch anders kann, als er tut oder macht oder ist. Keiner kann anders.
Wo man sich das manchmal wünscht, ne? Dass Menschen anders handeln würden oder denken, ja, oder fühlen.
Ja,
oder so.
Ja. Es hat sich halt was entwickelt in dieser Welt, dass irgendwie scheinbar ein paar wenige Menschen so eine Macht haben, ihren Plan durchzusetzen.
Ja, das ist auch ein Thema, auf das ich auch eingehen wollte, ist Angst. Du hast gestern im Satsang gesagt, ist natürlich jetzt ein Satz aus dem Zusammenhang, aber du kannst ja was dazu sagen, Angst bezieht sich immer auf die Zukunft. Ich würde sagen, das stimmt. bis zu dem Moment, wo sich vielleicht das erfüllt, wovor man Angst hat. Also, das hört sich, irgendwie hört sich der Satz, Angst bezieht sich immer auf die Zukunft, hört sich für mich so an, Angst ist eigentlich, stimmt in dem Moment nicht, weil das ist ja noch gar nicht, bezieht sich auf die Zukunft.
Vielleicht kann ich die Worte anders benutzen.
Ja.
Vielleicht gibt es mehr Verständnis. Das, wovor wir Angst haben, findet nicht jetzt statt, sondern gleich. So, wovor haben wir Angst? Vor Tod, hm? Vor Schmerz. Vor irgendwas, was gleich passiert, weil hier, jetzt, in diesem Moment, passiert hier gar nichts.
Kann ich da ein Beispiel geben,
bitte,
was ich meine, ja, aus der Geschichte?
Mhm.
Gibt es vielleicht heute auch die, aber Geschichte ist immer gut, ist vorbei, aber nur mal als Beispiel, um vielleicht daraus zu lernen. Wie im Dritten Reich hatten, sagen wir, die Juden Angst, verhaftet und verschleppt zu werden. Der Einzelne hatte die Angst, aber das ist ja nicht passiert in dem Moment. Erstmal hatte er nur die Angst. Aber wenn es dann passiert ist, dann war das ja auch im Hier und Jetzt.
Ja.
Aber hat diese Angst, war das nicht auch eine Hilfe oder war das nicht ein Wink des Lebens, zum Beispiel die Situation zu verändern, also sich zu verstecken oder das Land zu wechseln?
Mhm.
Also hat Angst nicht auch, will Angst uns nicht was sagen und eventuell auch die Energie bereitstellen, für was zu tun? Also ich würde Angst nicht immer negativ sehen, nur weil das, wovor man Angst hat, im Moment noch nicht eingetreten ist.
Ja, ich sehe das auch nicht negativ. Ich sehe die Angst nicht negativ. Angst ist quasi dieses Gefühl, das uns vermitteln soll, hier ist Gefahr oder es kommt Gefahr. Ne?
Und das oder es dann, könnte Gefahr kommen.
Und dass dann Handlung geschieht. So, und es gab im Dritten Reich Menschen, die das gesehen haben und gehandelt haben und Deutschland verlassen, oder also das war ja die sicherste Variante erstmal. Es gibt jetzt, wovon ich spreche, ist, ja, wenn ich jetzt hier sitze und habe Angst vor einem Atomkrieg. Hm? Und diese Angst wird ja gerade, soweit ich das weiß, ich habe schon lange kein Mainstream-Medien mehr reingezogen, wird da ja irgendwie verbreitet. Hm? So, jetzt kann ich hier sitzen auf Gomera, die Palmen sind da, das Meer ist da, ist wunderschön. Ich kann diesen Moment hier genießen, oder ich kann sagen, oh Gott, nee, du kannst es nicht mehr genießen, weil wahrscheinlich, wenn der Atomkrieg stattgefunden hat, ist das hier alles nicht mehr so schön. Oder es ist voller Leute, oder ich kann hier jetzt in eine Panik gehen, zu einem Erlebnis, was gar nicht stattfindet. Ich weiß ja nicht mal tatsächlich, ob die Atombombe so gefährlich ist, wie es gesagt wird. So kann ich aber, wenn ich nicht mehr hier verbunden bin mit diesem Moment, Angst haben vor etwas, was nicht stattfindet.
Dass man vor Angst dann gelähmt ist, ist ja nicht sinnvoll, da will ich auch nicht drauf hinaus. Aber es kann zum Beispiel diese Angst oder das Verstehen, dass eine bestimmte Gefahr drohen könnte, kann ja auch wieder Handlungen antriggern, die auch sich nachher im Nachhinein vielleicht als sehr sinnvoll herausstellen.
Ja, genau. Also Angst ist ja ein Gefühl, das gehört einfach zum Menschsein dazu. Das, der, wie soll ich mal sagen, der Mensch hat einfach diese Kapazitäten, eine Vorstellungskraft und ein Erinnerungsvermögen. So, und aus diesen Komponenten kannst du nur aus diesen zwei Komponenten kann, was weiß ich, eine wahnsinnige Welt entstehen, ein wahnsinniges Innenleben. Und ich habe die Frage vergessen.
Ja, wie auf Angst reagieren oder wie Angst sinnvoll sein kann als Impulsgeber auch.
Ja, genau. So, und Angst ist quasi das, was immer irgendwie auf Gefahr hindeutet. Und klar, und dann können daraus Handlungen entstehen. Ich muss deswegen nicht die ganze Zeit in der in Panik sein oder in der Anspannung. Okay? So, ich kann sehen, okay, was ich jetzt hier in diesem Land entwickelt oder in dieser Stadt oder mit meiner Nachbarschaft, je nachdem, was es ist, das ist nicht mehr stimmig. Da habe ich die und die Befürchtung. Und wenn ich immer in diesen Befürchtungen hänge, ist mein Leben in diesem Moment nicht schön. Also gibt's die Möglichkeit zur Handlung. Weg, ausziehen oder was auch immer. Was immer dann möglich ist. Es gibt ja dann ganz viele Varianten. Also Angst ist eine super, super Emotion. Aber wir haben ganz häufig Angst, obwohl diese gar nicht notwendig wäre.
Nochmal kurz zur Entstehung von Angst oder überhaupt, dass der Mensch damit gelernt hat, damit umzugehen bzw. daraus zu lernen, stelle ich mir so vor, dass einfach früher lebte der Mensch ja in einer zum Teil gefährlichen Welt. Also wenn da wenn es da Tiger gab und wenn der Hunger hatte, wusste er, das ist ein Mensch und den kann ich überwältigen und das schmeckt mir gut, das Fleisch von dem. Also hat der Mensch ja gelernt, davor Angst zu haben und vielleicht daraus Handlung zu entwickeln, zum Beispiel nur mit Trommeln oder mit Meeren rumzulaufen, bewaffnet zu sein und in bestimmten Zeit oder Dunkelheit nicht rauszugehen oder was auch immer. Da hat diese Angst ja was bewirkt, was das Leben der Menschen gefördert hat, ne? Das Überleben auch.
Ja. Ja. Vielleicht sollte man da noch differenzieren zwischen Angst und Furcht oder ob es da Unterschiede gibt.
Genau, das würde mich interessieren, ob da ein Unterschied ist.
Ja. Ja, wie gesagt, es gibt Sachen, vor denen kann ich Angst haben, aber auf die habe ich überhaupt keinen Einfluss. Wie zum Beispiel ein Krieg.
Haben wir wirklich keinen Einfluss oder ist das auch eine Erfahrung aus der Kindheit? Kann nicht sein, wenn viele Menschen solidarisch handeln, dass sie doch einen Einfluss haben?
Viele Menschen, ja. Aber ich als Einzelner.
Ja, ist jeder ist ja nur Teil, jeder ist nur ein Einzelner, ne? Aber
ja. So, es gibt ja auch, ich meine, die Friedensforschung oder Friedensarbeit ist ja ein guter Beitrag zum Frieden. So. Und wenn dieser Krieg, der in der Ukraine ausgebrochen ist, den konnte ich nicht verhindern. So, mal ganz vereinfacht. Den konntest du nicht verhindern, konnte ich nicht verhindern. Das sind andere Leute, die das hätten verhindern können. Das meine ich damit. Ich selbst erlebe überhaupt keinen Krieg. gibt hier gar keinen Krieg zu verhindern. Und wenn einer stattfinden würde jetzt hier, ein Krieg mit Bomben und Raketen, dann wäre auch das jetzt nicht in meiner Entscheidungskraft. Dann hat sich das, ach, keine Ahnung, wie, man kann jetzt hier rumspinnen, aber dann hat sich irgendwie die spanische Regierung, keine Ahnung, sich mit irgendeiner amerikanischen verscherzt oder so, oder chinesischen. So, ich muss unterscheiden können, wo kann ich was tun und wo nicht. Sondern wenn ich weiß, von mir aus, ich hätte in der Ukraine gelebt, ne? Und hätte dann gemerkt, okay, das findet hier statt in diesem Land. Und da gibt es auch ein anderes Land, das gerne verhindern möchte, dass das, was hier in der Ukraine stattfindet, stattfindet. Und das ist nicht nur ein Land, es sind mehrere Länder. Dann kann man sich denken, okay, das wird hier irgendwann zu einem Kriegsgebiet. Ich für mich kann jetzt mal gucken, gibt es für mich eine Möglichkeit, dieses Land zu verlassen und woanders zu leben? Ob dann da der Krieg stattfindet, darüber habe ich ja überhaupt keine Entscheidungsfähigkeit. Und ob ich das Land verlassen kann, weiß ich nicht. Da muss ich gucken, habe ich die Möglichkeiten, habe ich so viel Geld oder kann ich das Geld generieren oder wie auch immer, ja, was da auch alles dafür notwendig ist. So, oder ich kann sagen, nee, ich bleib hier, ich mache hier Friedensforschung oder was auch immer mein Job dann da ist oder gewesen wäre in der Ukraine. Es sind alles nur Beispiele.
Ich möchte nochmal zu dem Einwurf, den ich da eben hatte, zurückkommen. Also theoretisch ist es doch möglich, dass dieses Gefühl, machtlos zu sein, weil man nur ein Einzelner ist, dass das auch gespeist wird von einem Traumata, ja, in der Kindheit, wo man eben machtlos war. Ne?
Hm. Ja, kann sein, dass es dadurch gespeist wird. Kann auch sein, dass es noch von anderen Sachen gespeist wird. Von der direkten, ja, Erfahrung, was weiß ich, zum Beispiel, wenn ich so einem bewaffneten Polizisten gegenüberstehe, warum soll ich mich mit dem an, oder warum soll ich den einladen, Friedensforschung zu machen, wenn der kein Interesse daran hat? Kann ich nur sehen, nee, mit dem lege ich mich lieber nicht an jetzt. Ne? Soldat, genauso. Überhaupt alle, die bewaffnet sind und uniformiert und Schutzkleidung tragen und irgendwie einen Auftraggeber haben, der denen auch noch das Recht gibt. Und damit, bitte verstehe mich nicht falsch, ja? Ich sage nicht, dass die Polizei schlimm oder schrecklich ist, um Gottes Willen überhaupt nicht, auch Militär. Das ist etwas in dieser Zeit, wird sowas gebraucht, aber da wird so viel Missbrauch geschieht da.
Du hast eben gesagt, hier ist ja kein Krieg. Und da hast du also jetzt für das, was hier in der Umgebung passiert, hast du ja 100% recht. Aber da wir doch alle verbunden sind, alle nicht nur verbunden sind, sondern eigentlich eins sind, ist da nicht doch was, was man vielleicht ganz, ganz weit im Hintergrund spürt, eine bestimmte Unruhe, die durch den Krieg, der tausende Kilometer weit weg ist, ausgelöst wird. Oder andersrum, wenn jetzt auf der ganzen Erde Frieden wäre, also kein Krieg und auch die Leute untereinander so ziemlich friedlich wären, würden wir uns nicht alle ganz anders fühlen?
Höchstwahrscheinlich schon, ja, wahrscheinlich schon. Nee, das können wir schon spüren, das können wir direkt auch hier im Paradies spüren, sage ich mal, dass es dieses Feld von Angst gibt.
Kann man innerlich was tun, dass die Welt friedlicher ist?
Die Welt. Was ist die Welt? Was meinst du mit der Welt?
Mit der Welt ist alles, was die Menschen sind und tun.
Und was ist mit den Tieren? Und was ist mit den Reptilien? Und was ist mit den Vögeln? Und was ist mit den Pflanzen? Und was ist mit den... Also sind es nur Menschen? Nur die Menschen die Welt? Oder?
Die Tiere, die natürlich leben, die sind ja friedlich. Ich meine, selbst wenn sie sich gegenseitig umbringen, dann entspricht das eigentlich einfach nur ihrer Natur in dem Moment und ist für sie stimmig und da gibt es keine andere Möglichkeit.
Also was unterscheidet den Mensch vom Tier? Das ist die Kapazität zu wissen, dass sie sterben, ne?
Ich würde sagen, der Unterschied zwischen Mensch und Tier ist, dass der Mensch reflektieren kann.
Genau, das meine ich ja damit. Der Mensch kann reflektieren, dass er stirbt, während das Tier das nicht kann.
Und der Mensch kann nicht nur reflektieren, dass er stirbt, sondern er kann auch jede Handlung sich quasi vorstellen und die Konsequenzen, sich die möglichen Konsequenzen vorstellen und ausmalen und kann dadurch eventuell anders handeln.
Aber ist das die Welt?
Das ist Teil der Welt, das ist natürlich nicht die ganze Welt.
Ja. So, in meinem Erleben, hier und jetzt, ist die Welt die Kombination aus Denken, Fühlen und Empfinden. Und das ist Frieden hier und jetzt. Das heißt, hier ist kein Krieg. Aber ich kann spüren, dass viele Menschen damit beschäftigt sind und Angst davor haben. Aber diese Welt, ne, letztendlich läuft die ja nur in meinem Gehirn ab. Und was in deinem Gehirn abläuft, da habe ich keine Ahnung drüber. Und dann nochmal zu sagen, dass das dein Gehirn ist und das mein Gehirn ist, ist ja auch schon irgendwie seltsam, ne? Weil wir finden ja keinen Besitzer hier von irgendwas. So, und wenn hier Aufmerksamkeit hinkommt, dann ist hier eine friedliche Welt. So ist es gemeint.
Ist Angst grundsätzlich auch immer körperlich zu spüren? Also ich kenne es von mir, wenn ich irgendwie eine tiefe Angst spüre, dass es irgendwie so im Bauch, irgendwie als wenn es im Bauch sitzen würde.
Ja, meist Bauch, Brust, Solarplexus, Hals, aber auch Augen. so, es scheint so zu sein, dass es irgendwie eine Empfindung gibt. Also das, was du gerade ausgedrückt hast, ja. Und dazu Gedanken und Gefühle. Und die Möglichkeit zu ruhen. Mit der Aufmerksamkeit zu ruhen, hier in diesem Jetzt, dem Erleben, was jetzt hier ist. Und zu erforschen, hier und jetzt, in diesem Moment, alles, was wir haben, ist dieser Moment, ist hier jetzt Bedrohung. Und wenn bemerkt wird, dass hier keine Bedrohung ist, über die Sinnesorgane, wenn es über die Sinnesorgane bemerkt wird, dann kann hier eine Entspannung geschehen, durchatmen, anfangen zu genießen, obwohl wir immer noch eine verrückte Welt da draußen haben. So, hier kann Ruhen geschehen, Frieden.
Ist es wichtig, dass man mit einer Angst oder überhaupt mit einem Gefühl gar nichts macht, dass man es einfach nur fühlt, also jenseits von Machen irgendwie?
Ja, Angst ist ja eine Emotion, die diesem Organismus sagt, es gibt was zu, es gibt Handlungsbedarf. Es muss gehandelt werden, sonst stirbst du oder sonst passiert was, was du nicht willst. So, und da können wir immer wieder unsere Sinne nutzen, um zu gucken, stimmt es? Und klar, eines Tages stimmt es, ja? Eines Tages stirbt der. Aber das ist an einem Tag irgendwann, ne? Oder in einer Stunde oder in einer Sekunde. Ne? So, das ist der. So, der Körper ist so organisiert, ne? Der versucht es zu vermeiden. Ne? Du als das, was du bist, versuch das nicht zu vermeiden, weil da gibt es ja gar keine Angst. Das ist Freiheit.
Also wenn ich diese Angst im Bauch spüre, finde ich da eigentlich keinen Handlungsimpuls. Es ist so, als wenn das genügend wäre, überhaupt die zu spüren.
Genau, weil du präsent bist, ne? Du bist präsent, du merkst, okay, da ist eine im Bauch, was ist da jetzt? Was können wir da wahrnehmen? Ne? Das ist wahrscheinlich bei jedem verschieden. Aber dann ist, du wendest dich ja dem schon zu. Oder irgendwas wendet sich dem zu. Ne? Normalerweise, wenn Angst auftaucht, heißt es ja, weg! Weg hier! So, wenn Orientierung stattfindet, ist jetzt gerade Handlungsbedarf, muss ich weg hier? Nö, muss ich gar nicht. So, die Empfindung ist aber hier. So, jetzt können wir schauen. Was willst du mir sagen? Was geschieht, wenn ich mit dieser Empfindung präsent bin? Oder du jetzt,
wenn
du.
Also wenn ich da mit der Aufmerksamkeit hingehe, umso mehr ich da hingehe und das wahrnehme, also umso mehr das ins Bewusstsein rückt, umso mehr geht der Angstcharakter verloren, und es wird einfach Energie draus.
Genau. So, wenn wir jetzt hier Schüsse hören würden, dann würden wir zumindest mal gucken, wo schießt, wer schießt, wohin.
Ich würde mich am Boden schmeißen.
Du würdest dich am Boden schmeißen, ich würde gucken, ob die Schüsse, die man hört, ob die auf uns gerichtet sind oder ob da irgendeiner
sein Gewehr ausprobiert,
in der Luft rumballert. Oder was weiß ich tatsächlich, ja? Oder ob jemand anders.
Kaninchenjagd.
Und wenn dann bemerkt wird, okay. Nee, das ist nicht für mich gedacht. Dann kann ich wieder weiter hier sitzen.
Ist nicht für mich gedacht, trotzdem muss man vielleicht die Ohren einziehen, um keine Kuh einzufangen. Ne? Auch selbst wenn sie nicht für mich gedacht ist, wer weiß, wo sie rumfliegt.
Ja. Aber du weißt, was ich meine.
Ja. Ne? Ja. Klar, ist was ganz anderes, wenn man weiß, was da passiert oder da eben versucht jemand auf Kaninchen zu schießen, ist ein anderes Gefühl, als wenn man sieht, dass jemand auf Menschen schießt.
Ja, ja, und wenn, vor allen Dingen ist es dann auch noch anders, wenn der Mensch, auf den geschossen wird, dieser hier ist.
Ja.
Oder der.
Ja, wollen wir gar nicht denken an so Möglichkeiten.
Und man könnte dann sagen, auch andersrum, nö, wenn es schießt, das hat mit mir gar nichts zu tun. Ne? Du stark passt schon auf. Kann man ja auch denken. Ne?
Klar. Der Staat hat eben nur Gutes im Sinn.
Ja, genau.
Vielleicht zum Abschluss noch ein anderes Thema. Mir ist letztens ein Satz oder eine Zeile aus einem Gedicht oder wo, ich weiß nicht mehr, wo ich das aufgeschnappt habe, aber irgendwie ist mir das sehr bekannt. Das heißt, Liebe ist die Kraft, die Gutes schafft. Kannst du was dazu sagen?
Tja, die Worte sind echt schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Was ist Liebe?
Klar, was ist Liebe, was ist Gutes? Kann man natürlich jetzt fragen nach Definitionen, aber so rein vom Gefühl.
Wenn man Liebe mal definiert als etwas Bedingungsloses, ne? Und das ist ja so ein Attribut, was die Liebe gekriegt hat von den Menschen. Bedingungslos heißt, du kannst so sein, wie du bist, ich kann so sein, wie ich bin, alles kann so sein, wie es ist. Wenn wir das für einen Moment zulassen dürfen hier, dann können wir vielleicht spüren, was mit der Aussage gemeint ist. Das ist keine Wirklichkeit von Erpressung oder Business oder Betrug. Und ich als Liebe kann dich als Betrüger, wenn ich es mal so sagen will, einfach als Betrüger sein lassen, ne? Oder als Dieb oder was auch immer, ne? All das, was so verurteilt wird. Das heißt nicht, dass ich mir als Liebe von dir in die Hosentasche greifen lasse. Aber wenn die Aufmerksamkeit ruht in dem, was ich bin, bedingungslose Liebe ist das so, dann ist es nicht möglich, dir einen Schaden zuzufügen, höchstens unbewusst, ne? Also dir einen Schaden zuzufügen, damit ich einen Vorteil davon habe. Das ist dann nicht möglich. Wie war das Zitat nochmal?
Liebe ist die Kraft, die Gutes schafft.
Ja.
So sollte eigentlich auch in der Geschäftswelt, es sollten eigentlich Geschäfte als gut angesehen werden, nur wenn alle Vorteile dadurch haben, ne? Finde ich. Das wäre natürlich hoher moralischer Standard.
Können wir uns das überhaupt vorstellen? Hast du ein Beispiel?
Es gibt doch oft Geschäfte, wo man das Gefühl hat, na, das hilft jetzt jedem.
Win-win.
Win-win-Situation. Win-win. Genau. Ja, ich denke, unser Interview ist auch eine Win-Win-Situation.
Absolut.
Du hast Spaß dran, ich habe Spaß dran, vielleicht sogar noch die Zuschauer.
Stimmt.
Das überlassen wir ihnen selber.
Ja, genau. Ja. Schaut, wie es wirkt.
Ja.
Ob du was mitnehmen kannst.
Okay, dann vielen Dank, lieber Geier.
Danke auch.